Fiddle mit der Währung in Bulgarien. Der war mal oder ist noch, aber nicht mehr lange. Bald gibt's die Euromünzen. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle die dafür nötigen Kriterien. Die Wirtschaft sei ja ausreichend vorbereitet für den Schritt, teilte die EU-Kommission mit. Das letzte Wort haben die EU-Staats- und Regierungschefs. Ihre Zustimmung gilt aber als Formsache. Das langjährige Euro-Land Österreich muss sich dagegen auf ein Strafverfahren aus Brüssel einstellen. Aus Brüssel Jakob Mayer.
Nach Ansicht der EU-Kommission weist Österreich ein übermäßiges Defizit auf. Die Neuverschuldung betrug vergangenes Jahr 4,7% des Bruttoinlandsprodukts und soll dieses Jahr leicht auf 4,5% sinken. Das liegt deutlich über der erlaubten Marke von 3%. Brüssel will deshalb ein Defizitverfahren gegen Österreich einleiten.
Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Schutzstatus für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr zu verlängern. Dieser soll dann bis März 2027 gelten. Damit können Menschen aus der Ukraine ohne ein Asylverfahren einen Aufenthaltstitel erhalten. Sie haben damit auch die Möglichkeit zu arbeiten und Sozialleistungen zu erhalten. Ob der Schutzstatus verlängert wird, entscheiden die Mitgliedstaaten. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der EU-Kommission etwa 4,3 Millionen Menschen von dort in die EU gekommen. 1,2 Millionen davon kamen nach Deutschland. Die Brücke zwischen Russland und der annektierten Halbinsel Krim ist nach Angaben aus dem Kreml nicht einsturzgefährdet. Die russische Führung hat damit Darstellungen der Ukraine widersprochen. Der ukrainische Geheimdienst hatte gestern von einem Sprengstoffanschlag auf die Brücke gesprochen. Aus Russland hieß es lediglich, dass es dort eine Explosion gegeben habe. Das Bauwerk habe aber keinen Schaden genommen. Die Behörden hätten den Straßenverkehr nur kurzzeitig unterbrochen. Über die Brücke versorgt Russland seine Truppen, die in der Südukraine einmarschiert sind. Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Dabei geht es um Entscheidungen, welche Staaten künftig als sichere Herkunftsländer gelten sollen. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Demnach sollen sichere Herkunftsländer künftig ohne das Mitspracherecht von Bundestag und Bundesrat festgelegt werden. Ob ein Land als sicher gilt und deswegen in Deutschland schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen möglich sind, würde dann allein vom Kanzler und seinen Ministern beschlossen. In der Vergangenheit war die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer immer wieder im Bundesrat, also der Versammlung der Bundesländer, abgelehnt worden. Opposition und Flüchtlingsorganisationen werfen der Regierung deshalb vor, mit dem Gesetzentwurf die Bundesländer umgehen zu wollen. Laut Koalitionsvertrag wollen Union und SPD die Liste der sicheren Herkunftsstaaten um zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien erweitern. Der Gesetzentwurf muss noch durch den Bundestag.
Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg kritisiert das Vorhaben der Bundesregierung, dass Patienten grundsätzlich vor dem Besuch eines Facharztes erst zum Hausarzt sollen. In einer Stadt wie Berlin mit Bahn- und Busverbindungen und kurzen Wegen könne das funktionieren. Aber auf ein Flächenland wie Brandenburg sei so ein Plan nicht einfach umzusetzen, sagt der Verbandssprecher Veri Antenne Brandenburg vom RBB. Er forderte deshalb Alternativen für dünn besiedelte Regionen wie etwa die Prignitz oder die Uckermark. Union und SPD im Bund haben das Hausarztmodell vereinbart. Die Koalition erhofft sich davon ein effizienteres Gesundheitssystem mit geringeren Kosten. Der Betrieb auf der Berliner U-Bahn-Linie 3 bleibt vorerst unterbrochen. Wie die BVG mitgeteilt hat, muss der Schaden noch genauer analysiert werden. Dafür muss die Tunneldecke freigelegt werden. Seit gestern ist deshalb auch die Spichernstraße für den Autoverkehr gesperrt. Verlässliche Aussagen zum Betrieb der U3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz seien frühestens nach Pfingsten möglich, hieß es. Im besten Fall könnte die U-Bahn nächste Woche wieder durchfahren. Am vergangenen Freitag war wegen Straßenbauarbeiten am U-Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen. Laut BVG wurden die Schäden durch nicht genehmigte Baufirmen einer Fremdfirma verursacht. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag: von Südwesten kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Aktuell haben wir in Berlin Adlershof 23, Eiskeller 26, Pritzwerk 18, Altdöbern 27 Grad. Morgen dann teils sonnig, teils wolkig, erneut mit Schauern und kurzen Gewittern bei bis zu 23 Grad. Die Zeit 16.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Die Anweisung für die Bundespolizei bleibt: wenn Sie Menschen ohne gültige Einreisepapiere an der Grenze aufgreifen, also zum Beispiel bei uns in Brandenburg an, in der Frankfurt oder, dann soll sie ihnen die Einreise verweigern, selbst wenn jemand Asyl beantragen möchte. Das gilt bis auf wenige Ausnahmen. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte ja im Eilverfahren in drei Fällen festgestellt, dass die Bundespolizei mit dieser Praxis der Zurückweisungen gegen EU-Recht verstößt. Die Union, Kanzler und Innenminister bleiben bei der Praxis. Was sagt die SPD? Darüber möchte ich mit dem Berliner SPD-Bundestagsabgeordneten Hakan Demir sprechen. Er ist Mitglied im Innenausschuss und der ist jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Grabowski. Grüß Sie.
Der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU, der war heute im Innenausschuss. Sie haben gehört, was er gesagt hat. Welche Fragen haben Sie ihm denn gestellt?
Also die Fragen, die Herr Dobrindt bekommt, sind die Fragen, die er seit Montag erhält, vor allem auch von der Opposition. Wir haben ja als Sozialdemokratie klargemacht, dass wir Gerichtsbeschlüsse ernst nehmen müssen und das ist auch tatsächlich unsere Linie in der Sache.
Was heißt ernst nehmen? Also jetzt im Einzelfall dieses Dublin-Verfahren durchführen und warten, dass andere Gerichte ähnliche Klagen noch einmal so bescheiden wie das Berliner?
Also im Koalitionsvertrag haben wir uns ja darauf verständigt, dass wir sagen, diese Zurückweisungen sind möglich, sollten allerdings in Abstimmung mit anderen Ländern stattfinden. Und wenn wir uns den Gerichtsbeschluss angucken, sehen wir, dass das bei den drei somalischen Asylsuchenden nicht passiert ist. Und das ist natürlich ein Punkt, auf den wir dann auch bestehen müssen. Wir wissen natürlich und können das auch nachvollziehen, dass man sagt, das sind jetzt nur drei Fälle. Es ist eine Einzelentscheidung. Wir haben aber natürlich den Eindruck, dass das auch eine Ausstrahlungswirkung hat, weil in dem Gerichtsbeschluss auch die Argumentation des Innenministers aufgegriffen worden ist, dass man sagt, dass deutsches Recht, also in dem Fall Asylgesetz, nicht über dem Unionsrecht steht und auch hilfsweise die Argumentation, dass es eine Notlage in Deutschland gibt, die wurde auch vom Gericht zerpflückt, will ich jetzt hier mal sagen. Deshalb hat das eine Ausstrahlungswirkung auch auf alle anderen Fälle.
Ja. Das heißt jetzt Ausstrahlungsauswirkung. Was sagen Sie da? Der Innenminister sollte, bis das geklärt ist, erst einmal diese Anweisung zurücknehmen? Oder was sagt die SPD?
Also die Vermutung ist natürlich, dass auch andere Fälle jetzt bei den Verwaltungsgerichten ankommen werden. Und da muss man natürlich ganz genau jetzt hinschauen, wie wir damit umgehen. Ich gehe jetzt davon aus, weil es auch drei Richterinnen und Richter waren, die über 30 Seiten geschrieben haben, um ihre eigene Argumentation da voranzubringen, dass das schon eine gute Argumentation ist. Und ich befürchte persönlich, dass wir tatsächlich mehrere andere Fälle haben werden, die wir dann vor Gericht verlieren werden. Und das sollte natürlich nicht so sein.
Sie weichen jetzt so ein bisschen aus. Also was fordern Sie denn jetzt von der Union? Also dass diese Anweisung erstmal zurückgenommen wird? Oder was wollen Sie von dem Bundesinnenminister? Oder also wollen Sie gar nichts von ihm?
Ja, die Ausgangslage ist ja, wie gesagt, schon seit Tagen und Wochen. Wir als SPD sagen, wir wollen, dass es europarechtskonform gemacht wird. Die Zurückweisungen, die stattfinden und jetzt in dem Fall am 9. Mai stattgefunden haben bei den drei somalischen Asylsuchenden, das bedeutet, dass man in Abstimmung mit Polen oder mit den anderen angrenzenden Ländern das macht und dass Dublin III auch eingehalten werden muss. Das heißt, die Personen, die Asyl rufen, dass dort dann auch an der Grenze die Zuständigkeit geklärt wird. Wer ist eigentlich zuständig für diese Asylsuchenden? Auf das verweisen wir immer wieder und das ist auch die Rechtslage, die wir gerade sehen.
Aber müsste da jetzt nicht mal langsam Ihr Vizekanzler von der SPD, Lars Klingbeil, ich glaube, der ist auch noch Parteivorsitzender, sollte der nicht jetzt mal langsam in die Spur angehen? Also der Kanzler sagte, die Kommunen müssen vor Überforderung geschützt werden. Die Bundesregierung trete an für Sicherheit und Ordnung. Und da werden ihm wahrscheinlich auch viele zustimmen. Was muss jetzt der Vizekanzler unternehmen?
Ich würde das mal die Argumentation der Notlage als Mythos bezeichnen. Also es ist gerade nicht so, dass unser Staat gar nicht funktionsfähig ist. Das ist ja teilweise die Argumentation, die ja von einigen Politikerinnen und Politikern angebracht wird. Das würde ich erstmal so nicht sehen. Die Zahl der Geflüchteten geht ja auch runter. Und zwar nicht seit Mai dieses Jahres, sondern schon im vergangenen Jahr. Deshalb ist diese Argumentation gar nicht aufrecht zu erhalten, dass der Staat gerade nicht mehr funktionsfähig ist. Und darauf verweisen ja einige Politikerinnen und Politiker. Das sehe ich nicht so.
Jetzt hat das Kabinett heute auch noch beschlossen, dass die Einstufung sicherer Herkunftsstaaten durch die Bundesregierung vorgenommen werden kann. Der Bundesrat ist also draußen. Wie finden Sie das?
Ja, das ist eine sehr, sehr alte Debatte. Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Zahl der Geflüchteten sinken soll. Und das ist ein Instrument dabei. Das muss man jetzt nochmal im Parlament auch besprechen. Klar ist, dass im juristischen Sinne sicher was anderes bedeutet als jetzt, wenn wir jetzt von sicher sprechen. Ich gehe aber davon aus, dass zum Beispiel die Maghreb-Staaten nicht für alle Menschen in diesen Ländern zum Beispiel für die LGBTIQ-Community nicht sicher ist. Deshalb müssen wir weiterhin klar machen, und das steht auch im Koalitionsvertrag, dass das Recht auf Asyl gelten muss. Und das werden wir auch dann hier im Parlament so klar machen.
Haben Sie vielen Dank. Das war der Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Hakan Demir. Er ist Mitglied im Innenausschuss. Danke für das
Gespräch.
Sehr gerne,
Frau Grabowski. Schönen Tag noch. Tschüss.
Jo, jetzt gucken wir auf die U-Bahn-Linie 3 in Berlin. Zwischen Wittenbergplatz und Spichernstraße ist die Linie weiter unterbrochen. Oberirdisch wird nun nach der eigentlichen Schadenstelle in der Tunneldecke gesucht. Unsere Reporterin Annette Miersch hat sich das angeschaut.
Die Spichernstraße, circa 200 Meter vom U-Bahnhof entfernt. Unten verläuft der U-Bahn-Tunnel, oben ist eine Fahrspur abgesperrt. Baufahrzeuge, Handwerker, drei Männer mit gelben Warnwesten und roten Ohrenschützern schauen ihrem Kollegen im Abbruchbagger zu. Der meißelt einen circa 2 Meter breiten Streifen Asphalt zwischen Bürgersteig und Mittelstreifen auf. Die Passanten Paul und Cem schauen vom Absperrgitter zu. Die beiden haben zufällig auch etwas mit Bauen zu tun und ahnen, warum der Abbruchhammer hier zum Einsatz kommt.
Ja, um ranzukommen an die Schadstelle, nehme ich an. Ob das ist von oben, sanieren, begutachten, gucken, was passiert ist. Und das ist sind wohl die Reparaturarbeiten.
Richtig, bestätigt uns die BVG. Für die Untersuchung des Schadens wird jetzt die Tunneldecke freigelegt. Das interessiert die beiden Männer, die zum Geschäftstermin ins Haus neben der Baustelle wollen.
Weil wir betroffen sind, weil wir von der U-Bahn-Linie in Sperrung betroffen sind. Also wir haben gerade gerätselt, wie wir wieder ins Büro zurückkommen nach dem Termin.
Wie wäre es mit dem Ersatzverkehr? Zwischen den U-Bahnhöfen Spichernstraße und Wittenbergplatz fahren jetzt Busse. Allerdings die Haltestelle für die Ersatzbusse Richtung Wittenbergplatz zu finden, ist bei 4 Ausgängen auf der großen Kreuzung an der Bundesallee nicht einfach. Sind Sie zurechtgekommen?
Ja, schon, würde ich sagen. Also ich habe es gleich beim Aussteigen aus der U-Bahn-Station hier gesehen, dass hier nur Haltestelle ist. Ja.
Naja, die Dame hat hier googelt und die hat dann gesagt, hier drüben ist sie. Also es war nicht ausgeschildert im U-Bahnhof, oder?
Nein, war nichts erkenntlich.
Regelrecht enttäuscht ist BVG-Fahrgast Thomas Christel. Er kommt täglich vom Wittenbergplatz in die Spichernstraße zum Arbeiten. Er findet schade,
dass der Schienenersatzverkehr überhaupt nicht in dieses Fahrinfo der BVG angearbeitet ist. Selbst wenn man das jetzt auf Direktverbindung schaltet, werden die Busse nicht angezeigt, da werden nur Nachtbusse angezeigt. Am Wittenbergplatz gibt es ein Display, wo noch nach wie vor Verbindungen Richtung Krumme Lanke angezeigt werden. Es gibt am Wittenbergplatz keine Ausschilderung, wie man den Ersatzverkehr findet. Es gibt dort an der Ersatzhaltestelle keinen Hinweis, dass es der U3-Bus ist. Es gibt keine Abfahrtszeiten, es gibt keine Taktung. Das ist nicht sehr nutzerfreundlich.
Die BVG wiederum teilt schriftlich mit, dass die U3 schnellstmöglich wieder fahren soll. Es laufe nun die genaue Analyse zum Schadensumfang. Das Unternehmen hofft, dass der nach Pfingsten feststeht. Dann könne man auch sagen, wann ungefähr die U-Bahn wieder fährt.
Soweit unsere Reporterin Annette Miersch.
RBB 24 Inforadio Sport.
Alexander Zverev bekommt es heute im Viertelfinale der French Open heute Abend mit dem großen Novak Djokovic zu tun. Sollte er weiterkommen, würden in den nächsten beiden Runden wohl die Nummer 1 und 2 der Weltrangliste warten, also Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Aber so weit sind wir noch nicht. Inforadio-Reporter Guido Ringel ist für uns in Paris. Guido, du begleitest ja Alexander Zverev schon eine Weile. Hat er jetzt schon so die Namen Sinner und Alcaraz im Kopf oder reicht ihm dieser Djokovic?
Nee, also der natürlich schaut er voraus und er ist auch so selbstbewusst, ich will jetzt nicht sagen selbstverliebt, um auch schon mal ein bisschen auf das Halbfinale und Finale zu schauen, aber im Fokus, und da ist er Profi genug, steht das Match heute Abend gegen Novak Djokovic, das wird schwer genug, das ist nur alles andere als eine Selbstverständlichkeit, dass die Nummer 3 der Welt, Zverev, gegen die Nummer 6 Djokovic gewinnt. Djokovic natürlich der Größte dieses Sports, der Erfolgreichste, war lange Zeit die Nummer 1, jetzt in dieser Saison ein bisschen abgesackt in der Weltrangliste. Ja, keine guten Ergebnisse bislang, aber kurz vor den French Open mit überragendem Sandplatztennis sein 100. Titel in Genf geholt. Das hat ihm Selbstvertrauen gegeben. Also dass Zverev hier irgendwie mehr oder weniger locker flockig weiterkommt gegen Djokovic, das ist nun wirklich nicht zu erwarten.
Aber hat der Deutsche irgendetwas, was Djokovic nicht schmeckt?
Ja, na, er ist natürlich ein ganz zäher Bursche und er gilt auch als super fit. Also sollte das beispielsweise über 5 Sätze gehen, könnte diese Fitness gegebenenfalls den Ausschlag geben. Und Zverev ist halt einer, der mit seinem starken Aufschlag punktet. Und wenn er einen richtig guten Tag erwischt, ist er sehr konstant von der Grundlinie. Und wenn die Härte dazu kommt und ein Novak Djokovic unter Druck gerät, was normalerweise nicht der Fall ist, weil der Serbe den Druck normalerweise erzielt, dann kann der auch schon mal genervt werden. Und wenn ein Djokovic genervt wird, dann kann das unangenehm werden.
Wagst du eine Prognose?
Nein. Aber wenn du mich jetzt direkt festnageln würdest, würde ich sagen, leichte Vorteile für Djokovic aufgrund seiner Erfahrung auch bei Grand-Slam-Turnieren, aufgrund der großen Erfolge, 24 Grand-Slam-Titel im Vergleich zu null, das könnte eben in Sachen Routine und eben sich auch sich einfühlen in ein so wichtiges Match ein entscheidender Vorteil sein.
20.15 Uhr geht es los. Was hat denn der Tag schon gebracht?
Ja, eine Sensation, eine Tennis-Sensation. Keine Überraschung mehr, jetzt müssen wir von Sensation sprechen. Das ist ja ein fast überstrapaziertes Wort, aber wenn die Nummer 361 bei den Frauen das Halbfinale erreicht, dann ist das, glaube ich, gerechtfertigt. Louise Boisson hat zur Freude der Franzosen hier dieses Kunststück geschafft, ist in die Runde der besten 4 eingezogen. Sie hat eine sogenannte Wildcard bekommen vom Veranstalter, also sozusagen ein geschenkter Platz im Hauptfeld. Das darf der Verband als Ausrichter dieses Turniers machen. Das ist üblich. Bei jedem Turnier der Welt ist das im Grunde genommen so. Und Louise Boisson ist jetzt durch die ersten Runden schon gekommen. Allein das war schon eine Überraschung. Dann im Achtelfinale gegen die Nummer 3 der Welt, Pegula, sich durchgesetzt. Und heute jetzt auch noch im Viertelfinale gegen Mira Andreeva, auch eine Top-10-Spielerin aus Russland. Die war völlig verunsichert, hat sich vom Publikum aus der Ruhe bringen lassen. Boisson blieb da mit der Unterstützung. Zweisatz Sieg und wie gesagt, die 361 im Halbfinale.
Wahnsinn. Vielen Dank, das war Guido Ringel für uns live von den French Open.
Werbung.
Kaffee oder Tee? Jeder Mensch ist anders, aber eins steht fest. Bei uns finden Sie die Küchentrends, die in Ihr Leben passen.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Studio finden und Trends erleben. Musterhausküchen.de. Musterhausküchen.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Ja, starke Bewölkung heißt, es könnte jetzt gleich ein kräftiger Schauer niedergehen oder auch ein Gewitter losbrechen. Es könnte auch mit Unwettergefahr einhergehen. Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Temperaturen zur Stunde 23 bis 26 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Vorsicht, auf der A10 südlicher Berliner Ring zwischen Ferch und Michendorf befinden sich in beiden Richtungen Leute auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an der Baustelle dort. Es dauert bis zu einer Dreiviertelstunde zusätzlich. Stockender Verkehr auch auf der A12 Richtung Frankfurt oder... Pardon, jetzt haben wir hier jetzt. Auf der A12 fahren wir Richtung Frankfurt oder zwischen Fürstenwalde West und Demseebrücke. Müssen Sie etwa 20 Minuten mehr einplanen. In Berlin ist der Feierabendverkehr im Gange. Geduld brauchen Sie unter anderem auf der A100 Richtung Wedding. Ab Detmolder Straße dauert es aktuell 15 Minuten länger. In Richtung Neukölln stockt es bis Funkturm und auch auf den Umfahrungen in Charlottenburg ist es jetzt voller. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24 Inforadio App.
Es ist 16.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Ja, wie heißt die Währung in Bulgarien? Lev, Leva, Levorvje. Gilt noch ein gutes halbes Jahr, müssen sich also dann nicht mehr merken, aber vielleicht so für die Nostalgie. Und interessant wird sein, wie die Motive der bulgarischen Euromünzen sein werden. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle die dafür nötigen Kriterien. Die Wirtschaft sei ausreichend vorbereitet für den Schritt, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Das letzte Wort haben die EU-Staats- und Regierungschefs. Ihre Zustimmung gilt aber als Formsache. Mit Bulgarien würde der Euroraum 21 Länder umfassen. Zuletzt trat im Jahr 2023 Kroatien der Gemeinschaftswährung bei. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Schutzstatus für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein Jahr zu verlängern, und zwar bis März 2027. Darüber entscheiden die Mitgliedstaaten. Mit dem Schutzstatus bekommen Menschen aus der Ukraine einen Aufenthaltstitel, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Sie können hier arbeiten und bekommen Sozialleistungen. Aus Brüssel, Matthias Reiche.
Gleichzeitig bereitet sich die EU auf ein Ende der Kampfhandlungen vor. So sollen die Mitgliedstaaten in enger Abstimmung mit den ukrainischen Behörden freiwillige Rückkehrprogramme auflegen. Diese könnten beispielsweise Übergangsfristen vorsehen, in denen die Rückkehrer noch rechtmäßig in einem EU-Mitgliedstaat wohnen und Leistungen beziehen können. Parallel dazu werden die EU-Staaten aufgefordert, gut integrierten ukrainischen Flüchtlingen, die ihren Lebensunterhalt sichern können, eine Möglichkeit zu geben, in einen langfristigen Aufenthaltsstatus zu wechseln.
Die Brücke zwischen Russland und der Halbinsel Krim ist nach Angaben aus dem Kreml nicht einsturzgefährdet. Die russische Führung hat damit Darstellungen der Ukraine widersprochen. Der ukrainische Geheimdienst hatte gestern von einem Sprengstoffanschlag auf die Brücke gesprochen. Aus Russland hieß es, dass es dort eine Explosion gegeben habe. Das Bauwerk selbst habe aber keinen Schaden genommen. Die Behörden hätten den Straßenverkehr nur kurzzeitig unterbrochen. Über die Brücke versorgt Russland seine Truppen, die in die Südukraine einmarschiert sind. Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Laut einem neuen Beschluss soll die Regierung künftig alleine bestimmen können, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Sie würde das dann per einfacher Rechtsverordnung entscheiden, ohne dass wie bisher der Bundesrat einbezogen werden muss. Die Länderkammer hat zuletzt mehrfach verhindert, dass diese Liste erweitert wird. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD und Union schon darauf verständigt, dass zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Menschen aus diesen Ländern haben schon jetzt kaum Chancen darauf, dass ihre Asylanträge anerkannt werden. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg kritisiert Pläne der Bundesregierung, dass Patienten vor dem Besuch eines Facharztes grundsätzlich erst zum Hausarzt gehen sollen. Die Vereinigung fordert individuelle Lösungen für dünn besiedelte Regionen. Steve Neuwirth, RBB 24.
Das Modell könne in Berlin mit S- und U-Bahn sowie Bussen und kurzen Wegen funktionieren, aber nicht in Südbrandenburg, wie in der Prignitz oder Uckermark, sagte der Sprecher der Vereinigung Christian Wehry, Antenne Brandenburg vom RBB. Hier braucht es seinen Angaben nach Alternativen dazu. Union und SPD im Bund haben das Hausarzt-Vorfacharzt-Modell vereinbart. Die Koalition erhofft sich davon ein effizienteres Gesundheitssystem mit weniger Kosten.
Der neue Bundesdrogenbeauftragte Streeck will sich stärker um Suchtgefahren kümmern, die bei Kindern und Jugendlichen als Folge der Digitalisierung entstehen. Minderjährige würden viel Zeit im digitalen Raum verbringen. Dabei zeige sich immer öfter eine problematische Mediennutzung, sagte der CDU-Politiker. Dem setze die Politik aber bisher nichts entgegen. Nötig seien mehr Schutz sowie Beratungs- und Hilfsangebote, so Streeck. Der Betrieb auf der Berliner U-Bahn-Linie U3 bleibt vorerst unterbrochen. Wie die BVG mitgeteilt hat, muss der Schaden noch genau analysiert werden. Dafür muss die Tunneldecke freigelegt werden. Seit gestern ist deshalb auch die Spichernstraße für den Autoverkehr gesperrt. Im besten Fall könnte die U-Bahn nächste Woche wieder durchfahren. Am vergangenen Freitag war wegen Straßenbauarbeiten am U-Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag von Südwesten her zunehmend bewölkt, örtlich teils kräftige Schauer und Gewitter, lokal auch mit Starkregen, Hagel und Sturmwind. Aktuell in Berlin-Steglitz 23 Grad, in Spandau 26, in Pritzwalk 18, in Altdöbern 27. Morgen teils sonnig, teils wolkig, erneut kann es Schauer oder kurze Gewitter geben bei etwa 23 Grad. Die Zeit 16.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Die Bundespolizei soll weiterhin Migranten, die sie an der Grenze aufgreift, also ohne gültige Einreisepapiere abweisen, auch wenn sie Asyl beantragen wollen. Vor Gericht argumentiert die Bundesregierung mit einer Notlage. Das Verwaltungsgericht Berlin aber sagt, das greift nicht. Es werde Europarecht, also EU-Recht, sozusagen dagegen werde verstoßen. Die Kommunen müssen vor Überforderung geschützt werden und es muss Sicherheit und Ordnung im Land gewährleistet werden. Begründen aber jetzt Kanzler und auch Bundesinnenminister, warum sie bei den Zurückweisungen bleiben wollen. Sigurd Heinze ist Landrat vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Er ist parteilos und er ist Vorsitzender des Landkreistags Brandenburgs. Das ist der Interessenverband der 14 Landkreise in Brandenburg. Er ist also damit auch der Sprecher der Landkreise und er ist jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Heinze.
Schönen guten Tag, Frau Grabowski.
Herr Heinze, wenn wir über Überforderung sprechen, was sind denn momentan in Ihrem Landkreis die größten Herausforderungen, wenn es um Unterbringung, Versorgung, Integration von Migranten geht?
Ja, also was Unterbringung angeht, da gibt es ein differenziertes Bild in Brandenburg. Es mag sein, dass beim Land selbst in den Erstaufnahmeeinrichtungen diese jetzt dargestellt werden kann. Das gilt auch für einige Landkreise in Brandenburg sowie für den unsrigen. Also das ist realisierbar, aber eben noch nicht in allen Landkreisen. Und je näher man an Berlin und Brandenburg, an Potsdam in Brandenburg heranrückt, umso schwieriger wird es. Nach wie vor ist das also mit ein Hauptthema. Darüber hinaus muss man natürlich auch die Betreuung absichern, die ärztliche genauso wie eben auch der Anspruch auf einen Kita oder auf einen Schulplatz. Und wir haben natürlich riesige Anstrengungen nach wie vor zu verzeichnen, was Integration angeht. Wir haben ja nicht nur das Jahr 2025 im Blick zu behalten, sondern die Asylherausforderungen und die Notwendigkeiten, den Menschen dann auch entsprechende Unterstützung geben zu können, die gibt es ja schon seit 2014. Wir sind also seit 11 Jahren im Dauerstress und Modus.
Würden Sie das als Notlage bezeichnen?
Also mittlerweile, wir reden ja schon seit mehreren Jahren nunmehr Klartext, denke ich, sind wir in einer Dauernotlage angekommen. Wir haben das auch kaum gestern wieder bekräftigt im Brandenburgischen Landkreistag, als es eine erweiterte Vorstandssitzung in Berlin beim Deutschen Landkreistag gegeben. Und da waren wir uns unisono einig, dass die Herausforderungen immens sind. Wir hatten auch einen Vertreter vom Bundesinnenministerium mit zugegen. Und auch den Präsidenten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Herrn Dr. Sommer, bei uns. Und wir waren uns da durchweg einig, dass wir nach wie vor in einer schwierigen, herausfordernden Situation uns befinden. Und da muss es endlich eine Entlastung geben. Und da ist der Bund derzeitig bereit, dies zu tun. Ja, und die neue Bundesregierung macht das, was sie im Wahlkampf gesagt hat, nämlich handeln und die Grenzkontrollen fortsetzen bzw. noch verschärfen. Und das tragen wir grundsätzlich so mit.
Es geht um eine Steuerung der Migration. Warum ist das mit den Zurückweisungen an der Grenze notwendig? Also was hilft das bei der Steuerung?
Naja, wir können ja nicht sagen, wir machen jetzt mal Aktion offenes Scheunentor und jeder kann erst mal reinkommen, durchläuft die Verfahren, ob er einen Anspruch auf den ersten Blick hat oder nicht. Und dann schauen wir mal nach mehreren Jahren, kann er denn also auf Dauer hier bleiben, hat er einen Anspruch auf Integration und wird er vielleicht sogar eingebürgert oder aber auch nicht. Einmal hier ist eine Rückführung derzeitig nach wie vor nach der geltenden europäischen, aber auch deutschen Rechtslage schwierig bis fast unmöglich. Und deshalb muss es eine Kontrolle an den Grenzen geben und kann es nicht so sein, dass Menschen, die über keine Ausweispapiere verfügen, beziehungsweise die von vornherein keinen Anspruch auf Asyl haben, erst einmal ins Land kommen und dann nach einem aufwendigen Verfahren nach Jahren vielleicht zurückgeführt werden können oder aber auch nicht. Meistens nicht.
Die AfD möchte das Recht auf Asyl abschaffen. Würden Sie auch so weit gehen?
Das ist Quatsch. Also das ist grundgesetzlich verankert. Das resultiert ja auch aus der geschichtlichen Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland, auch aus den beiden Weltkriegen heraus. Und ich glaube, dass es überhaupt gar kein Konsens gesamtgesellschaftlich bei uns in der Bevölkerung, das Asylrecht abzuschaffen, ist kein Thema und tragen wir in keinster Weise mit als Landkreise.
Nun haben Sie Flüchtlingsunterkünfte bei sich und Sie haben in Ihrem Landkreis auch zu tun gehabt mit der Gruppierung Letzte Verteidigungswelle, also Neonazis, Jugendliche, kaum volljährig, die waren da aktiv, haben das Kulturhaus in Altwöbern abgebrannt, auch einen Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft geplant. Wie gehen Sie damit um?
Na, erst einmal gilt es festzuhalten, bei uns im Landkreis, unsere Einrichtungen waren bisher sicher und sind es weiterhin. Wir haben ja zwei Gemeinschaftsunterkünfte. Dann haben wir Wohnverbünde und die Unterbringung in Wohnungen organisiert. Mehrere hundert Wohnungen haben wir da in der Anmietung. Das läuft eigentlich sehr gut und auch sehr ruhig und planvoll. Von daher haben wir aber natürlich ein besonderes Augenmerk gerade auf die Gemeinschaftsunterkünfte jetzt noch mehr gelenkt, stehen da in Abstimmung mit der Polizei, auch wenn es notwendig ist, mit dem Verfassungsschutz. Und ich denke, wir sind dort mit entsprechenden Sicherheiten auch unterwegs, haben ja auch einen Wachschutz 24 Stunden am Tag. Also natürlich muss man da genau drauf schauen. Aber das Entscheidende ist ja, was passiert im Umfeld. Und da gibt es ja jetzt neue Erkenntnisse, die nicht nur aufhorchen lassen, sondern die uns auch wachsam werden lassen müssen, was passiert hier eigentlich hinsichtlich dessen, nicht nur was wir hören und sehen, sondern was geschieht dort teilweise auch im Verborgenen, was geschieht in den sozialen Medien, was geschieht auch in den Schulen. Da muss das Interesse natürlich noch ein höheres und größeres werden. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt flächendeckend weder bei uns im Landkreis noch im Süden Brandenburgs hier einen absoluten Rechtsruck gegeben hat und wir jetzt auf verlorenem Posten sind und die Demokratie hochzuhalten nicht mehr in der Lage sein werden. Also auf keinen Fall.
Haben Sie vielen Dank. Das war Sigurd Heinze, Landrat von Oberspreewald-Lausitz und Vorsitzender des Landkreistags in Brandenburg. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Heinze.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Die Bundesregierung findet, oder sagen wir mal so, der Kanzler hat das so gesagt, dass in Deutschland zu wenig gearbeitet wird. Wir sollten noch ein, zwei Schippen drauflegen. Ein anderes Bild zeichnet eine aktuelle Studie der Lehrergewerkschaft GEW. Über ein ganzes Schuljahr lang wurde wissenschaftlich ermittelt, wie viel mehr Berliner Lehrkräfte im Schnitt arbeiten. Kirsten Buchmann aus unserer landespolitischen Redaktion hat die Details dazu.
Nicole Schreiber ist Lehrerin an der Karl-Sonnenschein-Grundschule in Mariendorf. Sie unterrichtet vor allem Naturwissenschaften und Deutsch. Ihr Tag starte morgens vor 8 Uhr, sagt sie.
Normalerweise sind es Unterricht etwa 5 Stunden. Dann kommen noch die Extras dazu, ne? Konferenzen, Vorbereitungen, Korrigieren etc. Also ich komme etwa auf 9 Stunden am Tag.
Auch an den Wochenenden korrigiere sie Klassenarbeiten, sagt Nicole Schreiber. Sie steht damit nicht allein da. Laut einer Arbeitszeitstudie der Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der GEW Berlin leisten fast 2/3 der Lehrkräfte unbezahlte Mehrarbeit. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Auch dass Pädagogen längere Ferien haben, ist laut den Studienautoren in die Berechnungen eingeflossen. Nur auf ihre Schulwochen bezogen kämen sie anhand der Daten insgesamt im Schnitt auf eine 49-Stunden-Arbeitswoche. Ein weiteres Ergebnis der Studie, gerade Teilzeitlehrkräfte sind über ihre vereinbarte Stundenzahl hinaus mit der Schule beschäftigt. Dabei gingen viele Lehrkräfte in Teilzeit, um die Aufgabenflut zu bewältigen, so die GEW. Auch die Grundschullehrerin Nicole Schreiber arbeitet Teilzeit, 75%. Der Grund?
Ich konnte nicht mehr. Ich bin ausgebrannt gewesen und musste, weil es keine anderen Regulationsmöglichkeiten gibt, mit einer Stundenreduzierung reagieren.
Dennoch komme sie auch jetzt in Spitzenzeiten, wenn sie etwa Zeugnisse schreiben müsse, auf eine 58-Stunden-Woche. Als Konsequenz aus den Ergebnissen der Arbeitszeitstudie fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft unter anderem mehr Lehrkräfte und andere Beschäftigte, um die Pädagogen zu entlasten. Die GEW-Vorsitzende Martina Rigulin sieht Berlins Bildungssenatorin in der Pflicht.
Es ist unser Appell an Frau Günther Wünsch, endlich ins Gespräch zu kommen und wirklich die
Entlastung einzuläuten.
Der Senat müsse die Arbeitszeit der Lehrkräfte erfassen, sagt Regulin, und mit den Personalräten verbindlich regeln, wie Mehrarbeit abgebaut werden kann. Die Bildungsverwaltung signalisiert, für das Thema Arbeitszeiterfassung offen zu sein. Einen ersten Austausch darüber habe es mit der GEW schon gegeben.
Soweit unsere landespolitische Reporterin Kirsten Buchmann.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
So langsam läuft sie an, die Wirbelsturmsaison, und in diesem Jahr rechnen Experten mit mehr Stürmen auch im Nordatlantik, als das im langfristigen Durchschnitt der Fall war. Das wird man dann auch in München, Hannover oder auch Düsseldorf genau beobachten. Dort haben die großen deutschen Rückversicherer ihren Sitz. Worauf stellen die sich ein? Stefan Wolf aus dem Börsenstudio Frankfurt am Main hat nachgefragt.
Wenn in tropischen Gewässern über dem warmen Ozean verdunstendes Wasser zu Gewitterwolken aufsteigt und sich diese Luft immer stärker dreht, dann kann sich ein Wirbelsturm bilden. In Ostasien Taifun genannt, in atlantischen Regionen als Hurricane oder Hurrikan gefürchtet. Auch in diesem Jahr braut sich ordentlich was zusammen. Der Rückversicherer Munich Re rechnet mit einer überdurchschnittlich starken Hurricane-Saison. Wie viele dieser Stürme tödliche Verheerungen anrichten werden, ist unklar. Als sicher gilt inzwischen, dass die Zahl der Naturkatastrophen steigt. Dazu Arne Holzhausen vom Versicherungskonzern Allianz.
Der Trend geht eben eindeutig dahin, dass wir immer mehr dieser Extremwetterereignisse haben, dass wir immer mehr auch diese Schäden mit uns konfrontiert werden. Und darauf müssen wir uns einstellen.
Denn ein direkter Zusammenhang zwischen dem globalen Temperaturanstieg und einer wachsenden Zahl von Naturkatastrophen gilt inzwischen als unbestritten. Allein im vergangenen Jahr verursachten Stürme, Erdbeben, Waldbrände und andere Katastrophen nach Schätzungen der Munich Re Schäden in Höhe von 320 Milliarden US-Dollar. Für 90% dieser Schäden wird das Wetter verantwortlich gemacht und ein Drittel war versichert, will meinen, für knapp 100 Milliarden US-Dollar mussten die Versicherungen gerade stehen. Hinter denen stehen die großen Rückversicherer, also die Versicherungen der Versicherungen. Doch zunehmend geben die Assekuranzen ihre Risiken auch an den Finanzmarkt weiter über sogenannte Katastrophenanleihen oder Catbonds. Die Anleihen, die ausschließlich den großen Finanzprofis, also institutionellen Anlegern, angeboten werden, versprechen hohe Zinsen, doch die Risiken sind nicht ohne. Im Schadensfall droht Totalverlust, da die Anleihekäufer ab einer bestimmten Summe in die Haftung genommen werden. Das ist eine Möglichkeit, um den wachsenden Risiken durch Naturkatastrophen zu begegnen. Allianz-Ökonom Arne Holzhausen plädiert für ein globales Umdenken.
Und wie können wir diese Schäden, wie können wir die Kosten schon im Vorfeld minimieren? Wie können wir dafür sorgen, dass es eben auch eben trotz zunehmender Naturkatastrophenereignisse eben die Schäden an Mensch und Infrastruktur, an Vermögenswerten geringer werden?
Sturm- und erdbebensicherer Bauen wäre so ein Schritt. Auch könnte man jetzt schon Häuser, Straßen und Brücken vor Überflutungen schützen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht als gefährdet gelten. Doch die Kosten wachsen den Staaten und den Betroffenen über den Kopf. Am Ende werden die Versicherungen in die Bresche springen müssen. Für deren Kunden bedeutet dies angesichts wachsender Risiken auch zum Teil deutlich steigende Kosten.
Das war Börsenreporter Stefan Wolf.
Werbung. Sie suchen exklusive Markenmöbel mit hervorragender Beratung? In der Villa der neuen Wohnkultur in Berlin-Zehlendorf bieten wir Ihnen in besonderem Ambiente Wohnkonzepte auf höchstem Niveau. Lassen Sie sich überraschen. Mehr auf neue-wohnkultur.de.
Ich weiß nicht, wie oft ich heute schon Unwettergefahr gesagt habe. Ja, lokal ist die möglich. Starkregen, Hagel, Sturmböen, schwülwarme 24 bis 26 Grad haben wir jetzt schon. Und bei Gewittern gibt es dann Abkühlung.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Staus und Verzögerungen in Brandenburg auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Lees 20 Minuten plus. A12 Frankfurt-Oder Richtung zwischen Storkow und Fürstenwalde Ost 15 Minuten plus und A13 Richtung Dresden zwischen Teupitz und Starkow 20 Minuten plus. In Berlin ist der Feierabendverkehr im Gange. Geduld brauchen Sie unter anderem auf der A100 Richtung Wedding, ab Detmolder Straße aktuell 15 Minuten plus. In Richtung Neukölln stockt es bis Funkturm. Und auch auf den Umfahrungen in Charlottenburg müssen Sie mehr Zeit einplanen. Länger dauert es außerdem rund um Alex, Hallisches und Schlesisches Tor, Elsenbrücke und Wohlheidebrücke sowie in Spandau im gesamten Bereich Bahnhof und Falkenseer Platz. Dort gab es einen Unfall und es kommt zu zahlreichen Staus. Und stadtauswärts staute sich unter anderem auf der A113, auf der Wollangstraße und der Malchower Chaussee. Marzahn, der Pyramidenring, ist wegen eines Feuerwehreinsatzes zwischen Landsberger Allee und Frank-Zappa-Straße voll gesperrt. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
Es ist 16.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Schönen guten Tag, ich bin Irina Grabowski. Bulgarien tauscht den Lev, den Löwen, gegen den Euro. Der Lev ist ab nächstem Jahr Geschichte. Nicht allen EU-Ländern schmeckt das. Österreich zum Beispiel findet es problematisch und hat sich lange dagegen gesperrt. Brüssel aber gibt jetzt grünes Licht. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle die dafür nötigen Kriterien. Die Wirtschaft sei ausreichend vorbereitet für den Schritt, teilte die EU-Kommission mit. Das letzte Wort haben die EU-Staats- und Regierungschefs. Ihre Zustimmung gilt aber als Formsache. Mit Bulgarien würde der Euroraum 21 Länder umfassen. Zuletzt trat im Jahr 2023 Kroatien der Gemeinschaftswährung bei. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Schutzstatus für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr zu verlängern. Dieser soll dann bis März 2027 gelten. Damit können Menschen aus der Ukraine ohne ein Asylverfahren einen Aufenthaltstitel erhalten. Sie haben damit auch die Möglichkeit zu arbeiten und Sozialleistungen zu beziehen. Ob der Schutzstatus verlängert wird, entscheiden die Mitgliedstaaten. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der EU-Kommission 4,3 Millionen Menschen aus der Ukraine in die EU gekommen, 1,2 Millionen davon nach Deutschland. Schweden will Häftlinge in Estland unterbringen, weil die eigenen Gefängnisse überfüllt sind. Beide Länder haben sich auf einen entsprechenden Vertrag geeinigt. Es geht um 600 Gefängnisplätze, die Schweden anmietet. Aus Stockholm, Julia Weschenbach.
Die Zellen in Estland sollen einen ähnlichen Standard und eine ähnliche Ausstattung haben wie schwedische, hieß es bei einer Pressekonferenz der schwedischen Regierung. Dort sollen zunächst volljährige Männer untergebracht werden, von denen kein erhöhtes Sicherheitsrisiko ausgeht. In den Gefängnissen gelten estnische Gesetze. Mitarbeiter des schwedischen Justizvollzugs sollen aber vor Ort sein, um sicherzugehen, dass die Strafe gemäß der Vereinbarung vollstreckt werde, hieß es. Jeder Platz kostet demnach 8.500 Euro im Monat. In Schweden wäre das deutlich teurer.
Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Dabei geht es um Entscheidungen, welche Staaten künftig als sichere Herkunftsländer gelten sollen. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Demnach sollen sichere Herkunftsländer künftig ohne das Mitspracherecht von Bundestag und Bundesrat festgelegt werden. Ob ein Land als sicher gilt und deswegen in Deutschland schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen möglich sind, würde dann allein vom Kanzler und seinen Ministern beschlossen. In der Vergangenheit war die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer immer wieder im Bundesrat, also der Versammlung der Bundesländer, abgelehnt worden. Opposition und Flüchtlingsorganisationen werfen der Regierung deshalb vor, mit dem Gesetzentwurf die Bundesländer umgehen zu wollen. Laut Koalitionsvertrag wollen Union und SPD die Liste der sicheren Herkunftsstaaten um zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien erweitern. Der Gesetzentwurf muss noch durch den Bundestag.
Ein neuer Bericht zeigt, dass Judenfeindlichkeit in Deutschland immer stärker öffentlich zutage tritt. Der Bundesverband RIAS dokumentierte für das vergangene Jahr knapp 8.630 antisemitische Vorfälle. Das waren 77% mehr als noch im Jahr 2023. Der starke Anstieg sei vor allem in stark politisierten Kontexten auszumachen, hieß es, wie etwa bei Versammlungen oder durch Aufkleber im öffentlichen Raum. Allerdings gab es auch fast 500 gewaltsame Angriffe und Bedrohungen. Einen entscheidenden Wendepunkt sieht der Verband im Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und im daraus folgenden Gazakrieg. Der neue Bundesdrogenbeauftragte Strick will sich stärker um Suchtgefahren kümmern, die bei Kindern und Jugendlichen als Folge der Digitalisierung entstehen. Minderjährige würden viel Zeit im digitalen Raum verbringen. Dabei zeige sich immer öfter eine problematische Mediennutzung, sagte der CDU-Politiker. Dem setze die Politik aber bisher nichts entgegen. Nötig seien mehr Schutz sowie Beratungs- und Hilfsangebote, so Strick. Berliner Lehrkräfte leisten pro Jahr rund 2 Millionen unbezahlte Überstunden. Das geht aus einer Studie hervor, die die Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GEW Berlin erstellt hat. Diese wurde heute offiziell vorgestellt. Demnach machen fast 2/3 der Berliner Lehrkräfte unbezahlte Überstunden. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Das sei nach dem Arbeitszeitgesetz gar nicht erlaubt, so die GEW. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend wolkenreich, mit einigen Schauern und Gewittern, örtlich auch mit Starkregen und Sturmböen. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 22 Grad, in Marzahn 24, in Wittstock-Dosse 17 und in Guben 28. Nachts abziehende Schauer 16 bis 13 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig, erneut Schauer oder kurze Gewitter bei etwa 23 Grad. Die Zeit 16.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Israel hat seit Ende Mai wieder begrenzt Hilfslieferungen in den Gazastreifen gelassen, aber nur über eine umstrittene Stiftung. Heute sind deren 4 Verteilzentren gesperrt. Es soll da keiner hingehen, hat ein Sprecher der israelischen Armee die Bevölkerung gewarnt. Die Straßen seien Kampfgebiet. Die renommierte Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen ist seit langem in den palästinensischen Gebieten aktiv. Was kann sie jetzt noch für die Menschen im Gazastreifen tun? Christian Katzer ist Geschäftsführer der Organisation in Deutschland und der hat vorhin im Gespräch erklärt, wie die Situation ist.
Wir Ärzte ohne Grenzen, wir arbeiten mit mehr als 1000 Mitarbeitenden vor Ort im Gazastreifen und wir sind täglich in Kontakt mit den Kolleginnen. Was wir immer wieder hören, ist, dass es große Verzweiflung gibt. Was wir sehen, sind viele Patientinnen um die Verteilung herum. Ja, immer, das kam es ja zu Schüssen und zu Toten und Verletzten. Und was meine Kolleginnen immer wieder sagen, dass da um diese Verteilung herum so das Gesetz des Stärkeren gilt. Wir sehen vor allen Dingen viele verletzte Männer. Ja, das zeigt, dass es die, die dahin schaffen. Und dann ist es recht unkoordiniert und unsortiert, sodass die Menschen ja wirklich sehr verzweifelt versuchen, an die Lebensmittel zu kommen. Und dass es heute gesperrt ist, ist eigentlich nur eine Konsequenz daraus, dass diese Stiftung wirklich außerhalb, denken wir, des Völkerrechts agiert. Dass es gibt riesen logistische und sicherheitsrelevante Bedenken, die einfach nicht bedacht wurden. Und die Menschen sind so verzweifelt, dass die gar nicht mehr wissen, ja, wie sie jetzt an Lebensmittel kommen sollen.
Israel erlaubt ja nur noch eine Verteilung von Hilfsgütern über diese Stiftung. Sie haben jetzt schon geschildert, dass das problematisch ist. Warum ist das problematisch? Also was alles funktioniert nicht, was Sie in Ihrer Logistik als Hilfsorganisation vorher vielleicht besser drauf hatten?
Ja, also das Problem ist vor allen Dingen, dass es sehr wenig Verteilungszentren gibt, die auch regional sehr beschränkt sind und dann immer wieder aufgrund der Anweisung der israelischen Armee unklar ist, wie man da hinkommt. Ja, Sie haben das in der Anmoderation erwähnt, dass die Straßen, die eigentlich vorgesehen sind, für die Menschen da hinzukommen, sind heute als Kampfgebiet erklärt. Das heißt, extrem große Unsicherheit und viele Menschen können da gar nicht hinkommen. Eine dezentrale Verteilung ist im Gazastreifen extrem wichtig und vor allen Dingen muss die Menschen da erreichen, wo sie sind und nicht die Menschen zwingen, da hinzukommen, wo die Hilfe ist.
Sie haben erwähnt, dass die Menschen, die jetzt in der Umgebung dieser Verteilzentren verletzt werden, durch ihre Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen behandelt werden. Was können Sie denn im Gazastreifen für die Bevölkerung momentan machen?
Ja, also nochmal ganz kurz ausholen. Ein Problem von der Stiftung ist auch, dass im Moment nur Lebensmittel hineingelassen werden. Wir brauchen aber dringend auch Treibstoff für Wasserentsalzungsanlagen, für die Krankenhäuser. Wir brauchen Verbandsmaterial, Narkosemedikamente. Die können im Moment weiterhin sehr, sehr wenig nur in den Gazastreifen kommen. Wir konnten seit den letzten Tagen nur 4 LKWs in den Gazastreifen bringen. Das ist viel zu wenig. Es braucht auch andere Materialien außer Lebensmittel. Und wir haben noch einige Reserven, aber wir hören immer wieder, gerade von den Reserven aufgebraucht sind, was einfach bei der Anzahl der Verletzten unmöglich ist, die dann ordentlich zu behandeln.
Wäre denn eine Zusammenarbeit mit der Stiftung möglich?
Ja, das können wir uns nicht vorstellen, einfach weil die Umstände herum sehr, sehr fragwürdig sind. Wir denken eher, dass die Stiftung und die Aktivitäten der Stiftung dazu sind, um die militärischen Ziele Israels zu erreichen. Und das ist sehr weit weg von humanitärer Hilfe. Und deswegen ist eine Zusammenarbeit für uns ausgeschlossen. Wir fordern auch ganz klar die Bundesregierung auf, da sehr, sehr klar zu sein, die Stiftung abzulehnen und auch nicht zu finanzieren, weil es gibt existierende Verteilungsmechanismen, es gibt viele Hilfsorganisationen. Es stehen mehr als 1000 Lastwagen bereit an den Grenzen zum Gazastreifen, um sofort Hilfe leisten zu können. Also es gibt Alternativen dazu.
Das war Christian Katze, er ist Geschäftsführer der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Morddrohungen, Betrugsversuche, sexistische Bemerkungen oder auch Hakenkreuze auf Social Media, findet man all das. Und Plattformen wie Facebook, X oder Instagram müssen nur nach Meldung von Userinnen und Usern dagegen tätig werden. Im Meldesystem gibt es aber einige, deren Stimme mehr Gewicht hat als andere, und das aus gutem Grund. Denn Trusted Flagger, zu Deutsch vertrauenswürdige Hinweisgeber, haben Expertise. Unsere Reporterin Oda Tischewski erklärt das Konzept.
Erst vor wenigen Tagen ist mit HateAid eine von 3 neuen Trusted Flagger Anlaufstellen zertifiziert worden. Seit 2018 setzt sich die Berliner Organisation für Menschenrechte und gegen Hassrede im Netz ein und unterstützt Betroffene juristisch und psychologisch. Mit dem neuen Titel könnte das nun effektiver werden, so Mitbegründerin Annalena von Hodenberg.
Die identifiziert Inhalte, die gegebenenfalls strafbar sind, meldet das dann den Plattformen, und die Plattformen müssen dann überprüfen, ob sie die dann gegebenenfalls löschen oder auch nicht.
Aber was unterscheidet die Meldung durch einen Trusted Flagger von der eines gewöhnlichen, vielleicht sogar selbst betroffenen Nutzers? Ganz einfach, Trusted Flagger bringen Fachkenntnisse mit.
Dafür können wir jetzt als Trusted Flagger sorgen, dass eben, wenn wir diese Inhalte prüfen, wir haben Juristinnen, die das prüfen, dass eben dann Menschen zu ihrem Recht kommen und eben diese strafbaren Inhalte auch schneller entfernt werden.
Denn die juristisch vorgefilterten Meldungen von HateAid müssen dann bei den Plattformen bevorzugt bearbeitet werden. Eine Sisyphos-Arbeit, denn tagtäglich fluteten Posts mit strafbarem Inhalt Plattformen wie Facebook, Instagram oder X, so von Hodenberg. Regeln und Gesetze, die im analogen Alltag selbstverständlich sind, müssen hier umständlich durchgesetzt werden, oft sogar gegen den Widerstand von Facebook, Insta und Co.
Der Anstieg an strafbaren Inhalten auf den sozialen Netzwerken ist so massiv, dass natürlich wir da nur einfach einen kleinen Teil zu beitragen können. Und der meiste Teil bleibt eben trotzdem online, weil Plattformen nicht verpflichtet sind, proaktiv diese Inhalte zu suchen, sondern sie entfernen sie nur, wenn sie ihnen gemeldet werden.
Seit dem zweiten Amtsantritt von Donald Trump sind die meist amerikanischen Plattformen noch laxer geworden im Umgang mit strafbaren Inhalten. Facebook hat den Faktencheck eingestellt, auf X herrschen Hass und Hetze fast ungebremst. Mit ihrem Digital Service Act, dem Gesetz über digitale Dienste, versucht die EU, eine einheitliche Reglementierung für Inhalte zu erreichen. Nicht nur von Social-Media-Plattformen und dem amerikanischen Vizepräsidenten wird ihr darum eine Einschränkung der Meinungsfreiheit vorgeworfen. Auch die rechte Presse in Deutschland sieht in Konzepten wie dem Trusted Flagger eine Form von Denunziation. Für Annalena von Hodenberg ist es genau das Gegenteil.
Jetzt haben beide Seiten eine Rechtssicherheit. Einerseits die Betroffenen, die angegriffen wurden mit einem strafbaren Inhalt. Die haben jetzt das Recht, dass diese Inhalte schnell von den Plattformen geprüft werden und dann gegebenenfalls auch entfernt werden. Wenn aber ein Inhalt entfernt wird, der nicht strafbar ist, dann kann die Person Einspruch einlegen. Dann gibt es jetzt endlich einen Prozess, und die Plattform ist auch verpflichtet, sich dann den Inhalt nochmal anzugucken. Und wenn sie es dann nicht entfernt, dann kann man nochmal eine Streitbeilegungsstelle anrufen. Und wenn das nicht klappt, dann kann man noch vor Gericht gehen.
Bedarf für diese Maßnahmen gibt es genug. Um 30% sind die Zahlen von Hasspostings von 2023 auf 2024 gestiegen. HateAid will nun eine weitere juristische Fachkraft einstellen.
Als Trusted Flagger gilt jetzt HateAid, die Organisation aus Berlin. Unsere Reporterin Oda Tischewski hat das Konzept erklärt.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Jugend musiziert heißt der bekannteste Wettbewerb für Musiknachwuchs in Deutschland. Nach Regional- und Landesentscheiden findet ab morgen der Bundeswettbewerb in Wuppertal statt. Und mit dabei ist auch Josephine Fass. Sie ist Praktikantin in unserer Kulturredaktion. Sie kommt aus Falkensee und sie spielt in einem Gitarrenquartett mit.
Am Anfang wollte ich beim Quartett gar nicht mitmachen. Ich hatte noch nie bei Jugendmusiziert teilgenommen und fand das alles irgendwie gruselig. Habe ich genug Zeit für die Proben? Bin ich dafür überhaupt gut genug? Und was, wenn ich Lampenfieber kriege und total versage? Am Ende habe ich mich dann aber doch überreden lassen. Es sind ja schließlich auch noch drei andere auf der Bühne. Und jetzt haben wir es sogar in die Endrunde geschafft, in den Bundeswettbewerb. Damit hätte ich am Anfang überhaupt nicht gerechnet. Mette, Tabea und Jakob, alle zwischen 16 und 18, haben schon mehrfach bei Jugend musiziert, kurz JUMU, mitgemacht. Die Teilnahme im Quartett ist aber für uns alle eine Premiere. Es hat auf jeden Fall Vorteile gegenüber der Solo-Teilnahme, findet Jakob.
Man hat halt einfach ein paar Leute, die einen irgendwie hochziehen, wenn man Motivationstief hat oder so. Und da macht es ja auch dann irgendwie mehr Spaß. Alleine bist du dann halt nur alleine, übst da 3 Stunden pro Tag in deinem stillen Kämmerchen und ja, das ist nicht so.
Ja, aber können wir ab 50 spielen?
Jakob und wir anderen drei spielen schon seit 2021 zusammen in einem größeren Gitarrenorchester. Mittlerweile sind wir auch in der Viererbesetzung ein eingespieltes Team. Weil wir uns gut verstehen, finde ich Jugend musiziert auch nicht so anstrengend. Bei den Proben, Vorbereitungskonzerten und Wettbewerben herrscht bei uns eher Klassenfahrt als Prüfungsstimmung, findet auch Mette.
Auch auf der Bühne war es eine total ungewohnt lockere Atmosphäre für so einen Wettbewerb, wo man eigentlich abliefern muss, war ein gutes Gefühl.
Pedro Izquierdo Canovas ist Gitarrenlehrer an der Musik- und Kunstschule Havelland, leitet unser Gitarrenorchester und betreut auch unser Quartett. Bei der Teilnahme an Wettbewerben kann man einiges lernen, findet er.
Dann ist halt die Atmosphäre von einem Wettbewerb, glaube ich, eine Situation, wo man sehr viel davon lernen und sich bereichern kann. Ein Wettbewerb fordert oder braucht eine Übungsroutine, eine Methode, eine Methodik. Es braucht auch eine Strategie, damit man sich nicht demotiviert fühlt.
Unsere Strategie? Wir nehmen es relativ locker. Wir proben etwa einmal die Woche, spielen ein paar Vorbereitungskonzerte und ansonsten?
Ich muss sagen, ich glaube, ich habe gar nicht wirklich viel geübt fürs Ensemble. Aber ich glaube, das ist das Erfolgsrezept, einfach vorher können, dann nicht so viel darauf konzentrieren. Dann verbrennt man die Motivation, die man hat, das zu spielen, einfach nicht.
Und offensichtlich funktioniert das auch ganz gut. Bei Regional- und Landeswettbewerb haben wir die volle Punktzahl bekommen. Und jetzt als Höhepunkt der Bundeswettbewerb in Wuppertal.
Morgen geht's los und wir drücken ihr die Daumen. Unsere Praktikantin Josefine Fass, sie ist beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert in Wuppertal dabei mit ihrem Gitarrenquartett.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder, genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein rbb24 Inforadio-Podcast. Immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Am Nachmittag bis zum Abend viele Wolken und auch einige Schauer oder Gewitter, die auch mal kräftiger ausfallen können. Also Starkregen, Hagel können dabei sein. Wir haben jetzt 24 bis 26 Grad, damit die Höchstwerte für heute erreicht. In Schauernähe kühlt sich's dann ab. In der Nacht die Tiefstwerte 16 bis 13 Grad, also eine milde Nacht. Und wir bekommen dann Auflockerungen zu Beginn, aber haben wir noch mit Schauern zu rechnen. Morgen dann Wechsel von Sonne und Wolken und gebietsweise Schauer, auch mal kurze Gewitter und das Ganze bei 21 bis 24 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Staus und Verzögerungen in Brandenburg auf der A10, dem westlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest, 20 Minuten plus. Und auf der A12 Richtung Frankfurt-Oder stockt es zwischen Storkow und Fürstenwalde Ost, 10 Minuten plus. Auch auf der A13 Richtung Dresden Stau zwischen Teupitz und Starkow, 20 Minuten plus. In Berlin ist noch der Feierabend im Verkehr im Gange. Geduld brauchen Sie unter anderem auf der A100 Richtung Wedding, ab Detmolder Straße aktuell 15 Minuten plus. Und in Richtung Neukölln stockt es bis Funkturm. Auch auf den Umfahrungen in Charlottenburg müssen Sie mehr Zeit einplanen. Länger dauert es außerdem rund um den Alex, das Hallische und das Schlesische Tor, an der Elsenbrücke und der Wohlheidebrücke, sowie in Spandau im Bereich Rathaus und Falkenseer Platz. Dort kommt es nach einem Unfall zu Staus. Stadtauswärts stockt es unter anderem auf der A113, auf der Wollangstraße und der Malchower Chaussee.
17 Uhr ist es gleich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Der Bundesinnenminister bleibt bei seiner Weisung an die Bundespolizei, dass sie auch Menschen an der Grenze zurückweisen soll, die Asyl beantragen wollen, bis auf wenige Ausnahmen. Und heute hat Alexander Dobrindt gleich mit den nächsten Regelungen zum Asylrecht nachgelegt. Dazu die Nachrichten mit Anke Arndt.
Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Laut einem neuen Beschluss soll die Regierung künftig allein bestimmen können, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Der Bundesrat soll in die Entscheidungen nicht mehr eingebunden werden. Der SPD-Abgeordnete Demir bewertete diesen Beschluss im RBB 24 Inforadio als problematisch.
Klar ist, dass im juristischen Sinne sicher was anderes bedeutet, als wenn wir jetzt von sicher sprechen. Ich gehe aber davon aus, dass zum Beispiel die Maghreb-Staaten zum Beispiel für die LGBTIQ-Community nicht sicher ist. Deshalb müssen wir weiterhin klar machen, und das steht auch im Koalitionsvertrag, dass das Recht auf Asyl gelten muss.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Hakan Demir. Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Die Pläne sehen unter anderem Sonderabschreibungen für Unternehmen vor, die in Maschinen investieren. Kauft ein Betrieb etwa ein E-Auto, soll er künftig 75% der Kosten bereits im Jahr der Anschaffung von der Steuer absetzen können. Morgen soll der Bundestag über das Gesetz beraten. Der Bundesrat muss ebenfalls noch zustimmen, weil die Pläne auch weniger Steuern für Länder und Kommunen bedeuten. Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle die dafür nötigen Kriterien. Die Wirtschaft sei ausreichend vorbereitet für den Schritt, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Das letzte Wort haben die EU-Staats- und Regierungschefs. Ihre Zustimmung gilt aber als Formsache. Mit Bulgarien würde der Euroraum 21 Länder umfassen. Zuletzt trat im Jahr 2023 Kroatien der Gemeinschaftswährung bei. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Schutzstatus für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein Jahr zu verlängern, und zwar bis März 2027. Darüber entscheiden die Mitgliedstaaten. Mit dem Schutzstatus bekommen Menschen aus der Ukraine einen Aufenthaltstitel, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Sie können hier arbeiten und erhalten Sozialleistungen. Aus Brüssel, Matthias Reiche.
Gleichzeitig bereitet sich die EU auf ein Ende der Kampfhandlungen.